Da das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Geburten etwa 1,7:1 beträgt und jährlich etwa 133 Millionen Babys auf die Welt kommen, werden jedes Jahr also gut 14.000 Mädchen ohne Gebärmutter geboren. Die große Mehrheit dieser Mädchen ist nicht transsexuell. Bei ihnen hängt der fehlende Uterus mit dramatischen Abweichungen von unserem genetischen und/oder entwicklungsgeschichtlichen Pfad zusammen. So kommt es vor, dass ein genetisch männlicher Fötus mit XY oder XXY-Chromosomen im Mutterleib nicht wie üblich auf Androgene reagiert und deshalb mit dem äußeren Erscheinungsbild eines Mädchens geboren wird. Solche Kinder wachsen in der Regel als Mädchen auf, finden aber später heraus, dass sie zwei Hoden haben, wo normalerweise ihre Eierstöcke wären. Eine schon sehr besondere Mutation, aber auch eine evolutionäre Sackgasse, da die Betroffenen das Merkmal nicht an ihre Nachkommen weitergeben können. Die Mutation ist zu selten, als dass wir sie als einen bedeutenden Teil des menschlichen Fortpflanzungsplans ansehen könnten, etwa unter dem Gesichtspunkt der Eusozialität. Falls Ihnen dieser Begriff nicht vertraut ist, bei eusozialen Arten hat nicht jedes Individuum der Gruppe die Chance, sich fortzupflanzen. Doch ist eine Kaste asexueller Mitglieder für den Erfolg der Gruppe nützlich, ja sogar unverzichtbar. Meist dadurch, dass sie bei der Versorgung des Nachwuchses hilft. Ameisen mit ihren sich nicht fortpflanzenden Arbeiterinnen und ihren riesigen, eierlegenden Königinnen gehören zu den bekanntesten eusozialen Lebewesen. Auch Bienen sind eusozial. Obgleich man vor allem bei staatenbildenden Insekten auf diese Form der Zusammenarbeit trifft, kommt Eusozialität auch bei Säugetieren vor. So bei dem in Kolonien lebenden Nacktmull. Eine stark an Eusozialität erinnernde gemeinschaftliche Brutpflege und Aufzucht der Jungen findet man bei vielen Säugetierarten, etwa bei Erdmännchen. Auch bei Menschen ist das Großziehen des Nachwuchses eine kooperative Tätigkeit. Und man könnte Homosexualität, bei der Mitglieder einer Gemeinschaft bei ausbleibendem sozialen Druck keine eigenen Kinder bekommen, als ein Argument für menschliche Eusozialität anführen. Nach neuesten Schätzungen sind 20% der Menschheit homosexuell. Und da innerhalb der Wissenschaft mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass Homosexualität ein angeborenes Merkmal ist, legen diese Zahlen doch eines nahe. Welche Anteile an der Homosexualität auch klassisch vererbbar sein mögen, es dürfte kein allzu großer Selektionsdruck darauf einwirken. Bei hochgradig sozialen Spezies wie der unseren könnten die Vorteile von Hilfe bei der Kindererziehung durch Helfende, die nicht damit beschäftigt sind, sich um die eigenen genetischen Kinder zu kümmern, schwerer wiegen als der Selektionsdruck gegen Homosexualität. Homosexualität wird bei zahllosen Arten beobachtet, sowohl bei Säugetieren als auch bei Vögeln. Hinzu kommt, dass Menschen, die sich eigentlich gar keinen Sex mit dem anderen Geschlecht wünschen, im Laufe der aufgezeichneten Geschichte häufig durch gesellschaftlichen Druck, meist unter Berufung auf irgendeinen Gott, in heterosexuelle Partnerschaften gezwungen wurden und ihre Gene weitergegeben haben. Wenn auch keine klassische Selektion zugunsten der Homosexualität stattfindet, so ist sie doch aus einer Reihe von Gründen in der Bevölkerung verbreitet. Und letzten Endes scheint sie keine großen Auswirkungen auf den Fortpflanzungserfolg der Spezies zu haben, wie unsere mehrere Milliarden Menschen umfassende Weltbevölkerung offenbart. Da Menschenkinder in lokalen Gemeinschaften großgezogen werden, könnte die Einbindung von Individuen, die aus dem einen oder anderen Grund keine eigenen Kinder haben, sogar die Wahrscheinlichkeit erhöht haben, dass unsere Nachkommen bis ins Erwachsenenalter überleben. Grundlegend für die Evolution ist und bleibt der Geschlechtstrieb. Die meisten Säugetiere sind auf die eine oder andere Weise sexuell orientiert. Wie Schimpansen und Bonobos ist auch der Homo sapiens eine besonders promiske Spezies. Dabei können sich unterschiedliche Sexualpräferenzen entwickeln. Sehr selten dagegen sind wirklich asexuelle Menschen. Die wieselige, in urzeitlichen Ginkgo-ähnlichen Bäumen lebende Donna war sicher nicht asexuell. In ihrer gehörnten Gebärmutter mussten quasi Nachkommen heranreifen, sonst könnten wir nicht von ihr abstammen. Angesichts ihrer relativ kleinen Gestalt wirkte wahrscheinlich kein großer Selektionsdruck dahingehend, Donnas Gebärmutter zu dem unpaaren, birnenförmigen Organ heutiger Frauen zusammenwachsen zu lassen. Das geschah wahrscheinlich erst, als die Nachkommen etwas größer wurden.